Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Willkommen zu Zunge im Ohr. Hi.
Hallo.
Also, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das ist normal, das ist auch gut. Ich glaube, Aufregung pusht auch noch mal ein bisschen vielleicht die Energie.
Wenn man von der Premiere nicht aufgeregt ist, dann hat man kein Talent.
Genau. Ich hoffe auch, wir haben auf jeden Fall das Talent zum Podcast. Das ist jetzt mein erster oder unser erster Versuch für mein kleines, sag ich jetzt mal, Baby-Project. Davon hattest du ja auch ein paar in deinem Leben und du weißt ja, wie aufregend das sein kann, das alles das erste Mal in die Wege zu leiten.
Ja, du bist der Chef bei diesem Projekt. Es ist deine Idee und dein Programm.
Aber du bist mein Partner, mein Partner in Crime sozusagen.
Okay, super, bin ich gerne.
Findest du gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an, damit uns erstmal vorzustellen. Willst du anfangen oder soll ich?
Boah, mein Name ist Mathieu Carrière.
Nein, wir stellen uns schon gegenseitig vor.
Ach so, ja, das ist Elena, meine Tochter und mein Guru und meine Krankenschwester.
Oh, okay, das ist eine gute Beschreibung. Das vor allem zeigt sehr gut meine Charakterzüge, vor allem auch, ne?
Du bist eine Kümmerin. Wahrscheinlich, um von dir selbst abzulenken, aber das kann sich ja noch ändern.
Ja, ich glaube, das Problem haben die meisten Leute heutzutage, ehrlich gesagt. Hauptsache.
Es gibt nicht viele, die sich kümmern.
Nein?
Nee.
Ja?
Okay. Dann ist doch was. Ich habe viel Glück hier, weil ich mich auch um andere kümmere und was man gibt, kriegt man zurück.
Ja. Das ist schon mal eine Sache, die wir gemeinsam haben, denn das Mindset, what you give out or the energy you want to attract, you give it out and it comes back to you.
Or your heart set,
genau. Das Herzensset für die Deutschen.
Man kann nicht entscheiden, Kümmerer zu sein, oder man kann nicht entscheiden, tolerant zu sein. Man kann nicht entscheiden, empathisch zu sein.
Ja, ist man einfach.
Ja. Naja, und wenn man es nicht ist, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu ändern.
Ja, na gut, man kann es natürlich versuchen. Es ist nie zu spät, man lernt immer neu.
Genau.
Das gegenüber von mir in unserer Wohnung in Hamburg sitzt mein Vater, Mathieu Carrière, 69 Jahre alt. Ich bin 23, by the way, falls sich das jemand fragt. Wir haben also einen Jahresunterschied von 46 Jahren fast, glaube ich, 45, ja. 46.
Bei 46, als du geboren wurdest.
Genau, und das ist natürlich ein sehr später Zeitpunkt eigentlich, um ein Kind zu bekommen. Aber es hat natürlich auch seine Vorzüge, aber darüber sprechen wir später nochmal. Ja, Mathieu ist ein chaotischer Anarchist. Das hast du selber mal von dir gesagt. Das ist vielleicht die etwas krassere Variante, dich so darzustellen. Aber du hast natürlich auch ganz, ganz viele, würde ich mal sagen, weichere Seiten an dir. Du bist sehr, sehr empathisch und sehr tolerant vor allem. Ich glaube, eine der Sachen, die ich am meisten von dir mitbekommen habe, seitdem ich klein bin, ist, dass wirklich jeder Mensch gleich ist, egal woher kommt, wie alt er ist, aus welchem sozialen Umfeld, wie er aussieht, behindert oder nicht Behinderung. Und ich glaube, das ist halt eine der Sachen, die sich wirklich so tief in mir eingeprägt haben, weil du mir das auch immer und natürlich meine Mutter mir das auch immer vorgezeigt haben. Das ist eine sehr, sehr gute Qualität, die ich habe.
Wir haben beide Glück gehabt, dadurch, dass wir sehr früh verschiedene Länder kennengelernt haben. Ich bin in einer Irrenanstalt aufgewachsen und war schon mit 5, war mir nichts.
Muss vielleicht erklären, warum
mein Vater,
nicht weil er irre war, sondern...
Mein Vater war Psychiater.
Genau.
Und dann bin ich mit 19, habe ich angefangen, in anderen Ländern zu drehen. Das macht einen sehr, sehr tolerant, wenn man so will. Wenn man weiß, dass andere Leute andere Gedanken haben und andere Erlebnisse und andere Gefühle. Mhm. Und dass man die genauso ernst nehmen muss wie seine eigenen. Pardon.
Kurzer Husten.
Das ist wahrscheinlich ist das dein Porridge.
Ja, Mathieu sitzt gerade vor mir und ich habe ihm, wie so oft, wenn wir uns treffen am Vormittag oder wenn wir in Paris gemeinsam sind, einen meiner legendären Porridges gemacht. Gibt es auch ganz viele Rezepte dazu auf meinem Instagram. Ist natürlich vegan, pur vegan, mit ganz vielen guten Dingen drin.
Es ist köstlich. Es ist nur, wenn die Haferflocken nicht durchweicht sind, dann können sie eben kratzen in der Kehle und dann muss man husten. Ja.
Ja, gutes Thema eigentlich direkt zum Einstieg. Thema Ernährung. Also ich bin ja sehr, wie vielleicht einige wissen, die mich schon von Instagram kennen oder von vorher, wer mich nicht kennt, ich bin sehr ernährungsbezogen. Ich lebe vegan seit 2 Jahren fast. Also ich würde sagen eher plant-based, also pflanzenbasiert. Esse ab und zu Fisch, das muss man auch wissen. Ich glaube, dass uns das Thema Ernährung, das ist eine der Sachen, was ich ganz spannend finde an unserer Beziehung, worüber wir auch noch sprechen werden generell. Eigentlich bist du jemand, der sich ja vom Ding her interessiert dich ja Essen gar nicht so krass.
Also ich vergesse immer zu essen.
Genau, das ist so eine Sache, die ich so absolut nicht nachvollziehen kann.
Ja, ich habe nie Hunger.
Ja, das ist.
Das hat seine Vorteile. Wenn du in der Wüste gedreht hast, in der Sahara und da 5 Wochen lang jeden Tag 12 Kilometer zu Fuß durch den Sand gehen musst, ja, dann hast du keinen Hunger. Also jedenfalls musst du trinken, aber Ich finde eigentlich ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ich bin dann auch sehr ungeduldig und sehr, sehr, sehr mobil, ja. Ja, wenn ich nicht gerade im Rollstuhl sitze.
Aber tut er nicht so oft.
Die Ernährung, ich mag eigentlich alles.
Ja, das muss ich auch sagen, ist sehr, sehr gut an dir, weil ich konnte natürlich an dir auch lange meine ersten veganen Versuche austesten, als es noch nicht so perfektioniert war. Da hat nicht immer alles geschmeckt, aber du hast mir auf jeden Fall immer das Gefühl gegeben, dass ich mich wirklich bemüht hätte und dass es dir auch irgendwo schmeckt.
Naja, es ist vor allem, dass ich mit Bewunderung gesehen habe, dass du seit 2 Jahren irgendwie einen spirituellen Sprung gemacht hast. Deine ganze Weltsicht hat sich verändert und dass du das sehr konsequent also durchführst. Da bin ich einfach mitgegangen, weil ich finde, das ist die richtige Richtung. Das ist eine der wenigen Sachen, die man selbst tun kann, um die Welt zu retten.
Ja, auf einem größeren Scale würde Greta wahrscheinlich sagen, Greta Thunberg, da gibt's noch einiges zu machen. Aber ihr erster Schritt war auch vegan zu werden. Deswegen ist es immer Baby Steps.
Greta ist mein Jesus Christus.
Ja, das finde ich schon mal ein guter. Ist vielleicht ein witziger Folgentitel. Greta ist mein Jesus Christus. also gerade zu dem Thema muss ich sagen, eine der Sachen, auf die ich ja am stolzesten bin, dieses Jahr geschafft zu haben, in Anführungsstrichen, ist, dass ich dich von, sagen wir mal, einem Leben lang du bist ja Allesfresser oder warst lange Allesfresser?
Wie jeder Mensch, ne?
Wie jeder eigentlich?
Es gibt nur 3 Allesfresser in der Natur. Das eine sind Ratten, das zweite sind Schweine und das dritte sind Menschen.
Ich glaube, Pigeons hier, wie nennt man diese hässlichen?
Ach so, du meinst die Ratten des Himmels.
Die Ratten des Himmels, die essen auch alles. Na, wie Möwen.
Ja, Krähen auch.
Ach, sagen wir mal von den auf dem Boden lebenden Tieren.
Und deswegen haben wir Schneidezähne.
Hm? Ja. Aber wie du weißt, ist ja unser Darm eigentlich nicht dafür gemacht, dass wir Fleisch verdauen. Das ist ja eine meiner Erkenntnisse, die ich über die letzten 2 Jahre, eine der Sachen, die ich mir angeeignet habe. Mhm. Ich sehe ein bisschen Widerspruch in deinem Gesicht, aber...
Wir brauchen Proteine.
Das ist wohl wahr.
Und vor langer, also lange Zeit lang waren eben, die Proteine waren Fleisch.
Genau, weil es halt auch nichts anderes gab teilweise.
Der wichtige Unterschied ist, dass industrialisiertes Fleisch, also ein plastikverpacktes Fleisch, ist tödlich.
Ja. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, jetzt zu dem, wozu ich stolz bin. Ich habe es eigentlich in Anführungsstrichen geschafft, dass du jetzt seit wie langer Zeit?
Naja, also
2 Monate fast.
Ich habe bisher 2 Monaten kein Fleisch gegessen. Ja. Außer, wie bei dir, für die Omega-3, den Fisch.
Ja, und ich glaube, das ist schon mal dafür, dass
heute du... Heute hast wenn du mir einen Heringssalat mitgebracht, da freue ich mich schon drauf.
Ja, doch. da musste ich einmal deinen Bedürfnissen gerecht werden. Genau das, ich sage ja immer...
Das wirst du eigentlich oft. Das Einzige, was ich also nicht gerne jeden Tag esse, sind Süßkartoffeln.
Ja, da bin ich anders. Das ist mein Leibgericht für alles.
Du könntest eigentlich jeden Tag Süßkartoffeln und Bananenbrot essen.
Ne? Vom Ding her ja, doch stimmt. Ja. Also ich muss sagen, meine Variation der Süßkartoffeln und der Bananenbrote geht ins Tausendfache. Aber was ich ja immer sage, und jetzt komme ich zum Thema zurück, ist, dass du in meinen Augen, du bist ja in der Generation, sagen wir mal, du bist 1950 geboren, sehr einfaches Jahr, sich das zu merken. Du bist die Supermarkt-Generation, so nenne ich das immer. Weil, ich sage immer so, ich glaube, die Generation meiner Großeltern, die jetzt so an die 90 sind, meine Großeltern sind nur leider alle verstorben, aber ja, alle über 90 oder auch über 80 waren halt die Leute, die nach dem Krieg natürlich... Es gab erstens noch kein richtiges Industriefleisch. Also bevor, ich glaube, das erste Mal, dass du Industriefleisch gesehen hast im Supermarkt, war wann circa?
Na, das war also Ende der 40er Jahre, also Anfang der 50er Jahre.
Ja. Genau.
Also du hast recht, die Supermärkte kamen nach Deutschland erst so, ich würde mal richtig, so ein bisschen später.
dass auch richtiges Fleisch im Supermarkt so abgepackt war. Wann war das?
Ja, ja. Das, vorher ging man zum Fleischer.
Genau.
Und das war so etwa in den späten 50er Jahren, 60er.
Genau. Ja. Und ich finde das sehr bezeichnend, weil wenn man sich auch ein bisschen heutzutage die Researches, also Recherchen zum Thema anguckt, wo die Krankheiten, die in Bezug zu Essen, also in so essensgeschuldet sind, sage ich jetzt mal, so wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Übergewicht, viele Krebsarten,
hoher Blutdruck,
kardiovaskulare
Krankheiten.
Das hängt sehr, sehr viel mit der Industrialisierung zusammen.
Natürlich, du kannst es, die Statistik ist ganz klar.
Ja.
Mit der industrialisierten Nahrungsmittelproduktion, die exponentiell ansteigt, steigt auch die Krebsrate exponentiell an.
Das kann man sich ganz gut angucken.
Einen tollen Autor, der heißt Daniel Servan-Schreiber, der hat einen faustgroßen Tumor im Gehirn. Haben sie ihm gesagt, wenn du morgen operiert wirst, hast du noch 6 Monate zu leben.
Ja.
Haben sie operiert und er hat danach diese Recherchen angestellt.
Ja.
Und hat festgestellt, dass in gewissen Ländern es weniger, was weiß ich, Brustkrebs gibt und weniger Prostatakrebs und weniger...
Diese Länder sind zum Beispiel Japan, das ist eins der Länder.
Indien, Japan, das sind die Gewürze.
Ja.
Und es ist auch die
fleischlose teilweise Ernährung.
Ziemlich fleischlose Ernährung, ja.
Die Inder essen genau, 75% der Inder habe ich herausgefunden auf meiner diesjährigen Ayurveda-Kur in Indien. 75% der Inder sind Vegetarier. Ja. Und man muss dazu sagen, Eier gehören für die zu Tieren. Also vegetarisch ist auch nicht Ei.
Ja.
Das hat natürlich religiöse und kulturelle Gründe, weil Kühe und...
Hauptsächlich kulturelle Gründe.
Genau. Aber ist mir egal, aus welchen Gründen. Ich finde super und kann auch einfach nur nach wie vor bestätigen, seitdem ich meine Ernährung geändert habe.
Natürlich für Benzinautofahrer ist es scheiße, nicht? Weil die müssen
Entschuldigung fürs Unterbrechen, das machen wir relativ oft, das muss man sagen.
Das heißt, in Indien ist es sehr schwer, Auto zu fahren, weil da die Kühe über die Straße gehen und du weißt nicht wann.
Ja, ich weiß, ich erinnere mich.
Aber damit sind die Inder ganz klar. Klar gekommen.
Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, wenn ich mir angucke, die Statistiken auch, wo die ältesten Leute der Welt leben und was sie essen, ist es hauptsächlich jetzt Japan, in einigen japanischen Dörfern, Küstendörfern sind halt die ältesten Menschen der Welt im Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Ja, die sind im Durchschnitt alle über 100.
Mhm.
Das ist schon krass. Mindestens die Hälfte der Älteren. Und das liegt hauptsächlich daran, dass sie sich halt natürlich auch an der körperlichen Bewegung, das gehört alles dazu, aber ich sage immer, 70% ist eigentlich fast Ernährung. Und da essen die hauptsächlich Gemüse, Grains, also Legumes, Reis, Linsen und Fisch.
Ich war zweimal in Japan. Natürlich essen sie viel Fisch, aber sie haben auch das beste Rindfleisch der Welt. Das ist das Kobe-Fleisch.
Jetzt gehe ich gegen meine Analyse.
Das ist ja nur ein zusätzliches Element. Es ist nicht gegen dich, es ist nur ein Dialog.
Stimmt. Ja? Das stimmt.
Aber die streicheln ihre Kühe, also weiß ich... 5 oder 6 Jahre lang und geben ihnen nur, was weiß ich, sehr viel Liebe, sehr viel Zuwendung und überhaupt keine Hormone, nichts.
Ja.
So. Aber das japanische Fleisch ist, da kostet dann auch ein Kilo von dem Kobe-Rind, kostet vielleicht, was weiß ich, 400 Euro.
Ja, ist auch richtig.
Aber du hast vollkommen recht, es ist eine Tradition da, wenn wir diese Tradition nicht haben.
Ja.
Und, oder noch nicht haben, wir sind ja auf einem guten Weg.
Ja. Aber das Thema, wir können auch gerne mal im Podcast zusammen kochen irgendwann. Das hattest du ja auch mal vorgeschlagen. Das finde ich auch ganz interessant. Dann können wir währenddessen ja mal verkosten.
Ja.
Ich würde jetzt einmal kurz zum Thema springen, warum ich jetzt, danach kannst du ja gerne deinen, also solltest du bitte deinen Part auch gerne dazu beitragen.
Danke.
Bitteschön. Bist ja immerhin mein Partner in Crime. Was ich mir mit diesem Podcast erhoffe, sage ich jetzt mal, Erwartungen versuche ich keine zu stellen, wie eins meiner Lieblingszitate, erwarte nichts, nur das Unerwartbare. Das ist eine Moral, sage ich mal, oder ein Wert, mit dem ich versuche, so ein bisschen durchs Leben zu gehen, unter anderem. Und mein Ziel ist es so ein bisschen, also ich habe das erste Mal die Idee zu dem Podcast gehabt, als du mal wieder, ich war bei dir in Paris, ich habe dir was gekocht mittags, wir haben über Gott und die Welt gesprochen, wie immer und wie so oft. Und ich habe mir einerseits gedacht, eigentlich möchte ich diese Gespräche gerne festhalten, weil ich bin der Meinung, jetzt wirst du vielleicht das Lob nicht hören wollen. Wir mögen beide kein Lob. Vielleicht sollten wir uns ein Lob-Forbid für den Podcast ab jetzt stellen. Aber ein Lob muss ich noch machen. Ich finde, deine Geschichten und was du erlebt hast und was du zu erzählen hast, finde ich persönlich unglaublich spannend. Mhm. Ich weiß, du siehst es teilweise gar nicht so. Wenn ich teilweise Sachen höre von vor 40 Jahren, die du mir erzählst, wo ich mir denke, wow, warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Und ich dich dann das auch frage und du sagst, naja, ich dachte halt nicht, dass es so spannend sei oder dich interessieren würde. Wo ich mir denke, wow, 99% der Menschheit finden das super spannend. Also ein paar dieser Stories werden auf jeden Fall auch im Podcast kommen. A la die
ganze... Welche war das in Paris, die sich auf den Gedanken gebracht hat?
Mit... Erzähl. Du kannst dir auch direkt der erste erzählen, wenn
Welche
du willst. Ich glaube,
das?
Es war entweder die mit Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent, dass du damals natürlich zu den Zeiten, wo die beiden gerade so im Kommen waren, sehr viel...
Und auch im Clinch.
Ja. Im Clinch?
Natürlich, waren große Konkurrenten.
Ach so, ja, natürlich, genau. Ja.
Lagerfeld war der beste Freund von Yves Saint Laurent bis Yves Saint Laurent.
Da-da-da-dum. Ja, ja, also Sex und Liebe sind halt die Sachen, die können Tribes oder War, die können, ja, große Kriege starten. Aber genau solche Stories und wie gesagt, da kommen noch einige, sind einer der Beweggründe für mich, weswegen ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich festhalten. Es ist so eine Art Biografie in Audioform, für mich auch. Nur dadurch, dass wir das ja zusammen machen und dass ich auch ein kleiner Teil davon bin, inhaltlich, habe ich überlegt, eigentlich ist ja dieser Altersunterschied, den wir haben, dieser 45- oder 46-jährige Altersunterschied, sehr, sehr spannend, weil wir haben sehr viele unterschiedliche, aber auch ähnliche Ansätze, dass die Welt und das Leben um uns herum irgendwie zu beobachten. Wir sind natürlich nun auch blutsverwandt, das heißt, wir haben ähnliche Charaktereigenschaften, würde ich mal so sagen. Und ich möchte vor allem auch... mir geht es nicht darum, dass jetzt irgendwie Tausende von Menschen uns durch diesen Podcast kennenlernen. Mir geht es darum, dass die Leute dich auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen, weil du ja bis dato, du bist Schauspieler, muss man auch dazu sagen, für diejenigen, die das nicht wissen, seit über 50 Jahren, also seitdem du eigentlich arbeiten durftest.
Seitdem ich in die Pubertät kam.
Seitdem du in die Pubertät kamst, genau, dein erster Film war, wie alt warst du da?
13.
13, genau, da wurdest du...
Da war ich noch nicht in der Pubertät.
Da warst du noch nicht in der Pubertät, nee, aber da wurdest du randomly ja gecastet, ne, ja. Aus deiner Schule raus. Ja. Wie war das?
Das war ein einziger Zufall. Ich brachte eine Karte von Schlesien, glaube ich, nach dem Erdkundeunterricht in das Kartenzimmer im Katharineum zurück und da saßen dann ein paar Erwachsene. Und plötzlich sagt der eine von ihnen, so ein kleiner Mann, wenn der Junge 3 Kilo zunimmt, wenn wir ihm hohe Hacken verpassen und ihm die Haare schwarz färben, dann ist er unser Tonio Kröger.
Also eigentlich fanden sie dich perfekt, so wie du warst.
Ja, sie wollten mich nur total verändern, aber ich war damals ziemlich pummelig, ja.
Aha, also 3 Kilo abnehmen solltest du nicht
zunehmen. Ja, habe ich gesagt zunehmen?
Ja.
Oh Gott, das ist ein...
Ein Traumata.
Nee, das ist ein freudscher Versprecher. Also ich bin geboren worden, ich wog 5 Kilo. Ich habe meine Mutter fast umgebracht.
Oh Gott.
5 Kilo, ich war so ein Brocken. Es gibt noch Bilder, wo ich in einem Eimer sitze. Und das ist ein großer Eimer und der ist restlos ausgefüllt mit mir. Da war ich für etwa 1,5 Jahre alt.
Das ganze Fettgewölk fast über. Das ist interessant,
das
weil du sehr Fett. Dünn bist, dein
das
Leben.
War kein
dein erwachsenes
Fett, das war Babyspeck. Babyspeck,
ja. Dein erwachsenes Leben ist ja sehr dünn dann doch verlaufen im körperlichen Sinne.
Ja, ich habe seit 55 Jahren mein Gewicht nicht verändert.
Ja, ja, viele Frauen da draußen sind darauf neidisch. Ja, und dann hast du deinen ersten Film gemacht.
Ja, dann habe ich den ersten Film gemacht. Da hatte ich keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und
wie hieß
dann
der nochmal?
Tonio Kröger.
Tonio Kröger.
Da spielte ich das den jungen Tonio Kröger. Das ist eine Novelle von Thomas Mann, eine autobiografische Novelle. Und Thomas Mann war auf derselben Schule wie ich. Deswegen hat der Regisseur da an der Schule nach den Jugendlichen gesucht, die er in dem Film wollte.
Ja.
Und meine...
Du hattest ja keine Erfahrung, kein gar nichts.
Nee, dort ich war in der Theatergruppe gewesen, als Kind schon.
Du wolltest ja eigentlich was ganz anderes machen, oder?
Ich wollte Gehirnchirurg werden, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich die Gehirne aufmache, dann kann ich Gedanken lesen. Und ich wollte Zoologie studieren.
Tierarzt?
Ja, ja. Ja. Also auch Zoologie. Und deswegen esse ich auch keine Tiere mehr.
Nur deswegen?
Nee, ich meine auch, ich könnte kein Schwein mehr essen, weil... Wir bekommen die Organe von Schweinen eingepflanzt.
Ja, es gibt sehr ähnlich.
Das Schweineherz, die sind uns von der DNA fast ähnlicher, was die Organe betrifft, als Schimpansen.
Ja, das ist schon...
Und ich könnte nicht, es wäre ja so, als ob ich Kannibale wäre.
Ja, du, ich bin da komplett bei dir. Das ist, aber gut, wir wollen aber ja auch
Ich bin froh über das, was du gesagt hast, über das Projekt, denn ich bin jetzt 79 und in meinem Alter kann man eigentlich nichts anderes tun, was Sinn macht, als zu versuchen, weiterzugeben, was man gelernt hat.
Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Das habe ich mir tatsächlich auch als einer der Hauptgründe nach meinem egoistischen Bedürfnis, deine Stories aufzufangen und mit dir eine Art Therapie zu führen auch so. Ich finde das eigentlich ganz schön, die Idee, dass wir uns regelmäßig treffen, nur um so etwas weiterzugeben. Und ich finde halt auch, du hast nicht nur interessante Stories, sondern die Leute entertainen. Du bist halt der Entertainer, ein Geborener, das weiß man, wenn man dich irgendwie
dabei kennt. Hast du mir auch geholfen.
Aber also ich finde halt gerade, dass du auch so viel Wissen im Endeffekt weitergeben kannst. Wir werden im Podcast auf jeden Fall über so viele unterschiedliche Themen aufgeschrieben, über die ich natürlich auch eine Meinung habe, aber auch Themen, über die ich gar keine Ahnung habe, wo ich einfach gerne würde, dass sowohl ich als auch meine, sage ich jetzt mal, oder unsere jüngere Hörerschaft vielleicht sich einfach wirklich ein bisschen Allgemeinwissen, einfach tolles Allgemeinwissen aneignen können.
Die andere gute Seite fand ich, dass wir jetzt anfangen, bestand darin, dass du jetzt 23 bist.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, wo war ich denn, als ich 23 war? Ja. Wie fühlte ich mich, als ich 23 war?
Das ist ein guter Ansatz.
Und darüber würde ich gerne erzählen.
Ja.
Zum Beispiel, deswegen finde ich auch, dass unabhängig davon, ob wir blutverwandt sind oder nicht, wir machen auch dieselben Dinge durch.
Ja.
Wie ich schon sagte vorhin,
beschreib doch mal unsere Beziehung.
Wir sind in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Ich wollte auch sagen, das hat natürlich sein Gutes. Mhm. Es kann auch sein Schlechtes haben, dadurch, dass wir beide zum Beispiel das Gefühl haben, dass wir kein Zuhause haben.
Oh ja.
Das
oh
ist
ja.
ganz, ganz merkwürdig.
Wir sind Nomaden im Herzen.
Richtig, ja. Richtig.
Und manchmal fühlt man sich da ganz schön verloren. Da kannst du auf jeden Fall einiges, du hast ja auch, wie gesagt, 46 Jahre mehr Nomadenerfahrung als ich. Wie hast du dich, beziehungsweise ja, also was ich schön finde, du sagst es gerade total richtig, da unsere Beziehung halt auch speziell ist, ich würde sie eher als kumpelhaftig beschreiben. Ich habe dich mal in der Talkshow als meinen kumpelhaftigen Vorbildkumpel, genau. Du bist auf jeden Fall mein Vorbild in vielerlei Hinsicht und mein Mentor. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann weiß ich auf jeden Fall, ich kann zu dir kommen. Es gibt eine ganz witzige Anekdote dazu, zu deiner Charaktereigenschaft als Mentor oder als Vorbild. Immer wenn sich kleine, sage ich jetzt eher mal, unnötige oder belanglose Probleme zeigen, ne, die ganz schnell gelöst werden können. Zum Beispiel, warum ist der Müll noch nicht untergebracht in der WG, wo du wohnst? Warum ist die Klinke noch nicht angeklebt? Dann kannst du durch die Decke gehen und dich da so reinsteigern und gar nicht mehr so richtig wissen, warum bin ich
eigentlich... Ich will jetzt die Klinke ankleben, verdammt nochmal.
Oder wer hat schon wieder die Flaschen nicht runtergebracht? Das war einer der meistgesagtesten Sätze wahrscheinlich über 5 Jahre in unserer WG, wo ich nicht mehr wohne, aber wo ich lange gewohnt habe. Aber wenn es dann, es gab wenige Situationen, zum Glück, toi toi toi, knock on wood, in denen ich wirklich ratlos und desperate auch war und wo ich eigentlich fast kurz Panik geschoben habe, also panisch geworden bin, sowas hat man ja immer mal wieder bei unterschiedlichen Dingen, ob es jetzt um Gerichtssachen geht oder um persönliche Belange
oder um Angriffe.
Oder um Angriffe von außen, da immer wenn ich, dann bin ich immer zu dir gekommen als Erster und du hast dann immer eine Ruhe bewahren, das hat mich immer total fasziniert, weil du in diesem schon dramatischen für mich Moment einfach total klar plötzlich gesehen hast, okay, das sind die Fakten, so und so können wir an die Problematik rangehen und das sind die Worst-Case-Szenarios. Und das finde ich halt super, weil du bist eigentlich jemand, der immer vom Worst-Case-Szenario ausgeht. Richtig?
Ja, sowohl finanziell als auch in Emotionen, also ja, versuche ich jedenfalls. Denn wenn du immer vom Worst-Case-Szenario ausgehst, dann hast du oft gute Überraschungen.
Genau, also wir haben auch beide nicht große Erwartungen, glaube ich. Und das hilft uns, glaube ich, auch ein Stück weit.
Oder wir haben keine unrealistischen Erwartungen. Ja. Das schätze ich auch an dir. Du bist trotz deines schwierigen und merkwürdigen Berufes, du bist nicht eitel.
Wir sind nicht prätentiös. Ich glaube,
oder prätentiös, wir sind nicht, aber ich bin überhaupt nicht eitel zum Beispiel. Ja. Ich finde auch, du bist nicht eitel.
Dankeschön.
Du bist vor allem, ich finde auch, dass du immer mehr in diesem schwierigen Social-Media-Bereich, du postest jetzt Contents, du vertrittst Dinge und machst das mit derselben, Authentizität, mit demselben Charme, mit derselben Energie, herzlichen Energie, wie du auch läppische Dinge vertrittst. Und auch da machst du jetzt, trennst du die Spreu vom Weizen.
Ja.
Und da bin ich sehr stolz auf dich.
Dankeschön.
Du warst nie ehrgeizig.
Ja, ja.
Das war immer meine Sorge.
Hat mich auch ein bisschen zurückgehalten in vielen Dingen, die ich hätte schaffen können, aber...
Naja, aber du warst auch in der Schule schon nicht ehrgeizig. Die italienischen Lehrerinnen sagten immer, nur fatica.
Ja, das heißt...
Sie strengt sich nicht an.
Ja, sie strengt sich nicht an, aber ey, irgendwie bin ich doch durch die Schule
genau,
gekommen.
Genau, weil du alles kannst und clever bist. Du bist so durchgerutscht durch alles und brauchtest dich nie anzustrengen. Das war bei mir ähnlich. Ich habe ja nie einen Job gelernt.
Ja, das stimmt.
Ich war mit...
Du hast aber 10 Jahre Philosophie studiert, das muss man dazu sagen.
Ja gut, aber das ist ja kein Job.
Nee, aber das lehrt dir sehr viel. Also das hast du gelernt schon.
Na, das hatte auch was Menschliches mit Menschlichem. Ich bin also mit 19 nach Paris gekommen, weil ich da Filme gemacht habe. Und dann habe ich die beste Begegnung meines Lebens gehabt, jedenfalls meines Kopflebens. Das war Gilles Deleuze, ein wunderbarer Mensch und Philosoph. Und wir haben dann 10 Jahre zusammen die Welt neu erfunden. Das war großartig. Hm. Aber das
waren noch gute Zeiten. Du warst 69 in Paris, ne? Bei der 68er-Bewegung.
Wenn wir jetzt... Ja, ein bisschen später. Aber es stimmt eben. Man sagt hier immer, 68 war 68. Aber es ging ja etwa noch 8 Jahre weiter.
Ja.
Deswegen sagte ich auch, als ich 23 war, das war also 73, da war Paris. Alle die Dinge, für die ihr jetzt kämpft und die ihr fordert, die haben wir damals schon gefordert. Sei es, was weiß ich...
Na, ihr habt für Dinge gekämpft, die wir mittlerweile als selbstverständlich sehen. Das muss man auch
also
wissen.
Zum Beispiel haben wir damals schon gegen was weiß ich, Atomkraftwerke demonstriert. Wir haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Wir haben, was weiß ich, für Gleichberechtigung von homosexuellen Paaren gekämpft und auch gelebt. In Paris haben sie das alles umgesetzt.
Ja? Ja.
Und für, was weiß ich, Legalisierung von Marihuana sowieso.
Das hat ja nicht so gut geklappt. Ja, Mensch.
Ja, immer noch nicht. Das ist genauso ein Blödsinn, wie das ist. immer noch nicht geklappt hat. Was weiß ich. Na, dann sind die Franzosen. Aber diese Zeit in Paris war wirklich toll. Da kamen auch die Leute aus allen Ländern von, was weiß ich, Andy Warhol, die ganzen amerikanischen Autoren, die waren wenig Deutsche in Paris. Ja. Karl war der berühmteste Deutsche in Frankreich.
Ja, ja. Ja.
Bei weitem.
Danach kam Jules Sander, ne?
Aber die waren in Paris.
Ach so.
Ja. Hat er immer die Kaschmirziegel genannt.
Eins deiner Hobbys ist ja wirklich morgens das Erste, dass du dir alle, sage ich jetzt mal, nicht jeden Artikel des Neuen Tages auf der ganzen Welt, aber zumindest alle Schlagzeilen und dann respektive die interessanten und wichtigen Artikel durchliest. Ich finde es auch sehr schön, wenn du darauf Lust hast. Was ich aber glaube, umso länger wir halt das jetzt fortführen, hoffentlich wahrscheinlich, wenn wir noch weiter Lust haben, du auch immer mal wieder vielleicht am Anfang der Folge einfach so ein Fact des Tages, was du gelesen hast
Wollte
oder der Woche.
Sagen. Sag doch mal, wie bist du heute Morgen aufgewacht?
Wie ich aufgewacht bin?
Ja. Um wie viel Uhr?
Ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgewacht.
Obwohl du jetzt um 4 Uhr geschlafen hast.
Ja, ich habe noch ganz viele Weihnachtsgeschenke verpackt.
Das habe ich mir gedacht.
Ich musste nachträglich noch ein paar Weihnachtsgeschenke verpacken. Aber ich muss sagen, ich kann irgendwie meinen Rhythmus anpassen. Also ich bin auch gar nicht müde. Das liegt aber an der Sonne heute. Wir haben heute einen sehr schönen sonnigen Tag. Und ich bin da ja auch sehr empfindlich, was das angeht. Also mein Mut wird sehr von dem Wetter bestimmt. Da muss ich mich auch ein bisschen zusammenreißen.
Bei jedem Südländer, ja.
Ja, ich habe ja 10 Jahre in Venedig in Italien gelebt. Du warst auch sehr viel im Süden früher. Das kann man, glaube ich, gut verstehen. Aber nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden heute und ich glaube, wir haben eine gute Energie.
Ja, aber sag mal, was machst du dann, wenn du aufstehst?
Willst du wirklich meine Morgenroutine wissen?
Ja, ich möchte gerne
meine
Morgenroutine reden.
Also es gibt auf Instagram auch ein schönes Instagram-TV-Video zu meiner Morgenroutine, wer das irgendwie intensiver verfolgen möchte. Aber das Erste, was ich tue, ist, ich tue mir einen Esslöffel großen Löffel Kokosnussöl in den Mund und spüle damit 20 Minuten meinen Mund aus. Ja. Das heißt Oil Pulling auf Englisch, kommt aus den Staaten.
Was mache ich mit Olivenöl?
Ja, ich finde Olivenöl dafür nicht so lecker.
Naja.
Aber ich versuche mich in der Hinsicht schon auch auf andere Öle zu konzentrieren. Und dann nach dem 20-minütigen Oil-Pulling währenddessen...
20 Minuten?
Ja, 20 Minuten.
Aber also, liegst du dann im Bett oder gehst du rum?
Nee, ich versuche in diesen 20 Minuten dann schon was Produktives zu machen. Ich kann halt auch alles machen, was nicht mit Reden zu tun hat oder trinken. das jetzt nicht unbedingt direkt am Morgen und alle meine Nachbarn irgendwie mit einem stinkenden Müll begrüßen. Aber als nächstes mache ich mir ein Wasser heiß, also einen halben Liter heißes Wasser aufkochen und tue da ein bisschen Apfelessig rein und ein bisschen Natron, ein bisschen Tafelnatron. Das spült nämlich den Magen als erstes am Morgen super gut durch. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie auch seine Verdauung morgens in Gang bekommen möchte, wenn man sich noch nicht so viel bewegt hat. Der nächste Step meiner Morgenroutine ist, meine Supplements zu nehmen. Ich nehme dann immer ein bisschen Vitamin D, ein bisschen Vitamin B12, ein bisschen Spirulina, ein bisschen Milchsäurebakterien. Ich bin ja vegan. Deswegen muss man das auch mal ganz ehrlich sagen, das ist eine gute Art von Supplementierung, wenn man Milchsäurebakterien nimmt. Das aber jetzt alles zur Gesundheit ist auch alles. Uns ist sehr wenig peinlich. Also wir werden in diesem Podcast auch sehr viele Berührungspunkte mit Themen kommen, die vielleicht vielen Leuten peinlich sind, wo wir aber uns eigentlich ehrlich gesagt immer schon gedacht haben, ja Mensch, warum die Tabus tabu halten, wenn man einfach auch offen über alles reden kann. Denn Kommunikation löst einfach sehr, sehr viele Konflikte. Also auch die eigene Ehrlichkeit. Mir ist auch eigentlich nichts
peinlich, außer einer Sache, die mir sehr peinlich ist. Das ist Dummheit.
Okay.
Zum Beispiel finde ich es jetzt dumm, wie die Deutsche Bahn auf das Zugfoto von Greta Thunberg reagiert. Und das regt mich wahnsinnig auf. Das ist mir so peinlich.
Du meinst Fremdscham, ne, meinst du?
Ja. Das ist mir, ja, aber von mir ist es nicht. Du hast mir auch da geholfen, weniger in Fettnäpfchen zu treten. Ja, deswegen bin ich dir auch dankbar. Du hast mich einfach gelehrt, grundsätzlich dankbarer zu sein fürs Leben.
Oh, ja, richtig.
Du hast mich gelehrt, besser zu entspannen. Ich habe jetzt seit 2 Wochen keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken.
Yes.
Und ich bin, es fehlt mir überhaupt nicht. Das Einzige, was ich noch schaffen muss, ist
Rauchen.
Mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe jetzt schon reduziert, aber...
Ich glaube, das sind so... Jeder hat so sein kleines Laster,
aber
irgendwie,
du bist,
woran er arbeitet.
Deswegen sagte ich auch am Anfang, du bist wie ein Guru. Das heißt, bei den Dingen, die ich tue, erstens, wenn es Jobsachen betreffen, wir haben viele Castings zusammen gemacht für mich.
Text lernen.
Wo du Text also gelesen hast, auch die Theaterstücke und so. Du bist ein sehr guter Sparringspartner.
Ein was für ein Partner?
Sparringspartner. Man sagt das beim Boxen.
Ah, okay.
Wenn du mit jemandem Boxen sozusagen übst.
Ja.
Und das Feedback von dir ist mir unheimlich wichtig. Manchmal bist du zu direktiv.
Das stimmt, das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Weil du störrisch bist. Weil du die Sachen, die du dir in den Kopf setzt oder die dir wichtig sind, da bist du dann auch manchmal nicht tolerant genug.
Ja, das stimmt.
Das ist selten der Fall.
Aber das ist tatsächlich so, wenn man uns von außen betrachtet, haben mir schon so viele Leute gesagt, jetzt wirklich, ich meine, subjektiv kann man das immer schlecht sagen, aber von außen betrachtet ist es wirklich so, dass die Leute sagen, wir sind wie ein verheiratetes Ehepaar, wo ich der Mann in der Beziehung bin oder zumindest der Starke in der Beziehung, der die ganzen Gott direktiven Richtlinien gibt. Das ist mir dann auch manchmal unangenehm, weil ich das dann in dem Moment gar nicht merke, aber das passiert irgendwie tatsächlich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woher es kommt.
Du bist eigentlich erwachsener als ich. Du bist erwachsener als ich. Hast auch eine gelassenere Grundhaltung. Als ich.
Ich bin weniger nervös als du.
Du bist weniger ungeduldig als ich. Doch, du kannst auch ungeduldig sein. Ja. Aber bei ganz kleinen, konkreten
Können,
Sachen.
Tun wir alle.
Du hast unser Lieblingswort, eine große Fähigkeit zur Frustrationstoleranz.
Ich liebe dieses Wort.
Ja, gerade in deinem Job habe ich immer bewundert, wir sagen in Hollywood immer, oder in Hollywood sagt man, 1 von 20 Castings führt zum Vertrag. Und wenn ich dich in Paris sehe, wo du manchmal 20 Castings am Tag machen musst,
ja,
dann
das
wirst
habe ich jetzt
dann
auch
wirst
hinter
du
mir
sozusagen,
gelassen.
Dann wirst du im schlimmsten Fall. Ich hätte keine Haferflocke mehr essen sollen. Dann hast du die Chance, dass du 20 Mal am Tag abgewiesen wirst.
Ja, wurde ich auch. Ich bin da halt einfach
und
sehr
das
objektiv.
Und dass du das erträgst, das ist eine große Fähigkeit. Das heißt einfach Aufschub von Bedürfniserfüllung.
Ja, nee, aber das Thema, also was du generell über meinen Job denkst und wie du das alles siehst, sowohl mit Instagram als auch im Modeln, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, als auch das Thema TV, das wird auf jeden Fall auch eins unserer multiplen Themen im Podcast, das machen wir dann gezielter. Aber Frustrationstoleranz hast du mir beigebracht, das Wort. Ich finde, das ist eine wunderschöne Richtlinie, wenn man gewisse Bedürfnisse hat, wo man eigentlich weiß, sie tun einem nicht so gut. Ne? Bei dir zum Beispiel Rauchen. Sagen wir mal, ein gutes Beispiel für Frustrationstoleranz ist, du bist im Flieger, du steigst aus, landest in Hamburg, keine Ahnung, gehst raus und sagst, nein, ich rauche jetzt keine Zigarette, sondern ich rauche sie erst, wenn ich zu Hause ankomme. Du verbietest dir sozusagen etwas, um dich danach besser damit zu belohnen. Ein bisschen wie das Hundeprinzip.
Na, da bist du ja selbst derjenige, der sozusagen die Frustration auslöst, bewusst.
Genau. Ja.
Aber noch wichtiger ist es, die meisten Kinder, das kommt ja aus der Kindheit, wenn man das schafft, die meisten Kinder wollen ihre Bedürfnisse sofort befriedigen.
Ja.
Und sie können sich nur richtig entwickeln, wenn sie eben ertragen lernen, dass die Mutter nicht da ist oder der Vater, wenn sie ertragen lernen, dass sie nicht mehr an die Brust kommen, wenn sie ertragen lernen, dass wenn eine Bezugsfigur das Zimmer verlässt, dass sie dann nicht verschwunden ist.
Mhm.
Das nennt sich Objektkonstanz.
Mhm.
Und deswegen ist die Frustrationstoleranz eine Fähigkeit, die dir vor allem bei der Arbeit hilft.
Mhm.
Und,
ja, das stimmt.
Das heißt, hat was mit Erwartungen zu tun.
Meine sind nicht so hoch, das ist schon
genau,
ganz gut.
Genau.
Du hast mal
aber es
den
ist gerade in diesem
gesagt,
Geschäft, wo man sich so oft anbieten muss, wo man sich so oft in Konkurrenz auch zu anderen Leuten, ich kann keine Konkurrenz ertragen.
Ja.
Also als ich mal
das ist als Schauspieler natürlich auch schwierig dann, ne?
Naja, ich habe überhaupt keine Konkurrenz zu anderen Schauspielern. Also überhaupt
ich verstehe
keine.
Tausend, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich verstehe auch kein Konkurrenzverhalten, weil ich mir so denke, jeder ist doch unterschiedlich. Und jeder Kunde, wenn er mich nicht bucht, dann ist es keine persönliche Angreifen, weil er jemand anderen nimmt, der genauso ist wie ich, nur besser.
Ja.
Die nehmen einfach jemanden, der anders ist. So, weil sie mein Gesicht in dem Moment einfach nicht für ihre blöde Kampagne haben.
Aber stell dir vor, der ist ein 17-jähriges Mädchen, die, also was weiß ich, alle ihre Erwartungen hoch hat und die dann frustriert wird, dann fängt sie an zu heulen.
Naja, heulen ist noch das Leichteste in dem Geschäft, ne, was
oder
dann
sie,
passiert.
Ja.
Oder sie hungert sich runter. Bis
oder sie
dann
hungert sich runter oder sie versinkt in der Depression.
Ja.
Also die Frustrationstoleranz finde ich klasse bei dir. Und deswegen halte ich dich für sehr erwachsen für dein. Das warst du aber schon, als Fünfjährige.
Oh Gott.
Du bist auch eine große Diplomatin. Du bist ja auch konfliktscheu in gewisser Hinsicht.
Ja, Bettina meinte auch, meine Mutter meinte auch, ich würde vielleicht irgendwann Diplomatin werden wie ihr Vater.
Glaube ich auch. Ja.
Ich weiß nicht, ob der Zug schon abgefahren ist.
Ja.
Du hast letztens einen Satz mal gesagt, das passt auch ganz gut zum Thema Frustrationstoleranz. Das ist ein bisschen negativ ausgelegt, aber ich glaube, man kann ihn positiver drehen. Das Leben ist Verzicht.
Aha.
Wie stehst du zu diesem Satz?
Ich glaube, ich habe gesagt, die größte Droge ist Verzicht.
Okay, das kann auch sein.
Das, zum Beispiel 1000 Jahre lang war die größte Droge?
Fasten.
Hungern.
Ja.
Genau. Die ganzen Propheten, die in die Wüste gehen, die haben, nachdem sie eine Woche nichts gegessen haben, Halluzinationen gehabt.
Natürlich.
Und damals, als die Leute in die Kirche gehen, nichts im Magen hatten, haben sie diese wunderschönen Glasfenster gesehen, wo durch die Sonne durchkam. Das waren dann, was weiß ich, Farbenhalluzinationen.
Mhm.
Das war deren Trip.
Gott war deren Trip.
Na, es war schon konkret, die Farben.
Ja.
Ja. Das hatte nichts mit Gott zu tun. Sie gingen auch in die Kirche, weil sie eben Hunger hatten.
Ja.
Aber deswegen meinte ich damit, die größte Droge ist Denken. Aber die zweitgrößte Droge ist eben Verzicht. Die größte Droge ist Nüchternheit.
Das stimmt. Das hat auch letztens ein guter Bekannter von uns gesagt. Ja. Der war jahrzehntelang Alkoholiker und ist jetzt seit 9 Jahren trocken, also komplett sober, keine Konsum, nichts. Und der sagt tatsächlich auch, von allen den Drogen, die er ausprobiert hat in seinem Leben, ist Nüchternheit der krasseste Trip. Das
Sobriety.
Finde ich sehr spannend.
Sobriety
is the most intense high oder most intense trip I've ever had. Finde ich sehr spannend. Und ich fand es auch schön, dass du gerade gesagt hast, Denken ist Droge. Das sprichst du natürlich aus und aus dem würde ich mal sagen, Gedankengut meines mittlerweile. Eine der Personen, die ich am inspirierendsten finde, wir beide, glaube ich, gemeinsam, und zwar Harari, Yuval Noah Harari, der das Buch Sapiens sowohl als Homo Deus, also eine kleine Geschichte der Menschheit, Homo Deus, und jetzt sein neuestes Buch 21
Fragen zum 21. Jahrhundert.
Genau, 21 Questions to the 21st Century. Und ich, das ist für mich mittlerweile, also für mich mein Lieblingsbuch tatsächlich. Das hat mir sehr viel gezeigt, über wie die Welt momentan sich, oder wo sie die Welt sich eventuell nach seinen Richtlinien entwickeln sollte. Und er ist Historiker und er sagt tatsächlich...
Das ist ja prophetisch,
ja. Ja, würde ich jetzt gar nicht mal bewerten. Ich würde es jetzt einfach mal nicht bewerten.
Na gut, ich finde das gut.
Ja, also okay. Ja.
Das, was der sagt über die Zukunft, da glaube ich dran. Also das ist plausibel.
Da reden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Harari bekommt von mir bestimmt auch eine ganze Podcast-Folge. Ich finde diesen Mann wirklich sehr inspirierend. Aber,
das heißt, du willst ja eine von deinen schicken?
Das wäre geil.
Bekommt von mir eine Podcast-Folge. Ach so, du meinst, du willst eine ganze Folge über ihn machen?
Vielleicht.
Genau, oder wir laden ihn mal ein.
Ja, genau. Das können wir dann auch mal irgendwann machen. Mal gucken. Er ist derjenige, der bei den OMR-Festivals in Hamburg jetzt im Mai, der einzige, ich glaube, er ist der meistbezahlteste Panel-Talker der ganzen OMR-Zeit. Nur mal dazu. Also wenn wir irgendwann richtig rich sind, dann können wir ihn einladen. Aber nee, das zum Thema Denken ist eine Droge. Er sagt ja auch, das, was die Menschheit an sich, also den Homo sapiens, einerseits so weit gebracht hat, aber auch so zerstört, ist das konstante Denken und das konstante nicht fähig sein, sich auf den jetzigen Moment zu konzentrieren und dauerhaft in Geschichten leben, die unser Gehirn spannt, also Denken. Sowohl Geschichten der Vergangenheit als auch zukünftige Projektionen in die Zukunft einfach.
Na, er sagt es ganz einfach, Geschichte hat nichts mit Vergangenheit zu tun, sondern mit Veränderungen.
Ja.
Und um uns zu helfen, Veränderungen einzuleiten, müssen wir eben unser Denken ändern.
Ja.
Und das, ja, er sagt, die drei größten Probleme, da werden wir uns jetzt nicht streiten, im Augenblick seien eben Gefahr des nuklearen Krieges, das zweite ist Klimawandel und das dritte ist ökonomische Disruption.
Durch Artificial Intelligence.
Ja.
Ja.
Und,
aber wie gesagt, das
ist nochmal. Und er sagt eben, die einzige Lösung, die wir haben, ist Kooperation zwischen Ländern. Ja. Kooperation ist besser als Konkurrenz.
Das sowieso. Also das ganze Thema Nationalismus und was momentan auf der Welt passiert, das würde ich auch sehr gerne noch in einem der nächsten Podcaste mit dir besprechen. Ich habe, wie gesagt, wir haben wirklich so viele Themen aufgeschrieben. Also wir haben unterschiedliche Spiele, die wir vielleicht spielen werden in den nächsten Folgen. Vielleicht ein Entweder-Oder-Spiel oder ein Denkfix. Du liebst Denkfix.
Oder Charaden. Zeit. Ach nee, wir sind ein Podcast. Nee,
Charaden. Das geht nicht. Charaden ist auch eine große Leidenschaft der Karrierefamilie. Wir spielen wirklich sehr, sehr gerne Charaden, Schauspielerfamilie halt. Wir werden über, wie gesagt, politische Einstellungen, Unterschied der Generationen, was lernt wer von wem, was hast du gelernt von mir, was habe ich gelernt von dir. Wir werden über das Thema Tod sprechen, Sterbehilfe finde ich ein sehr spannendes Thema, da hast du ja auch eine enge Beziehung zum Thema. Wir werden über Beziehungen sprechen, was verändert sich in Beziehungen, im Alter, was verändert sich vielleicht nicht. Das Thema Sex, weil wir auch alles Mögliche ansprechen wollen, was Leute interessieren könnte und die sich vielleicht dann auch inspiriert fühlen, von uns ihr Familienleben auch in der Hinsicht, sich damit zu identifizieren. Weil ich glaube, wir haben zwar eine sehr spezielle Vater-Tochter-Beziehung, aber jede Tochter hat im besten Fall einen Vater. Mhm. Ne, zumindest ist er irgendwo da draußen oder sie hatte mal einen Vater. Und die Hälfte der Väter haben Töchter. Deswegen glaube ich, sehr viele Menschen könnten sich mit unseren Themen identifizieren. Nicht nur, weil, was weiß ich, Mathieu sehr, sehr viel zu erzählen hat, sondern weil wir natürlich auch ganz normale Probleme in der Beziehung haben. Oder was heißt Probleme? Ich würde das Wort Probleme schon mal ganz doll canceln. Wieder einfach mal sagen Challenges. Beziehungsweise, wie sagt man das auf Deutsch?
Herausforderungen.
Wir International Peoples. Ja. Die Herausforderungen, die man halt so in Beziehungen hat, die haben wir auch. Wir streiten uns natürlich genauso. Das Thema, wir werden Alltagsthemen beobachten, wir werden Thema Ernährung nochmal genauer aufgreifen. Alles Mögliche, was uns momentan so interessiert, auf einer vielleicht unbelehrenden Art und Weise, die aber spielerisch ist und kommunikativ. Und ich glaube, dass
wir versuchen,
Versuchen, alles irgendwie in Themen aufzuteilen, wobei wir aber, wie gesagt, normalerweise, wenn wir Konversationen haben, ganz normale, gehen wir ja auch nicht nach Leitfaden. Also wir springen sehr, sehr viel.
Also was wünschst du dir fürs neue Jahr?
Was wünsche ich mir? Ist das eine, wenn man direkt die erste Frage des ersten Podcasts? Was wünsche ich mir? Meinst du für
Können
mich persönlich
ja, für
oder
dich persönlich.
Nur egoistisch getrieben jetzt?
Ja.
Weil sonst wäre meine Antwort, dass
kannst
alle...
Kannst antworten, was du willst. Du bist vollkommen frei in deiner Antwort.
Dankeschön, stimmt.
Ich kannst auch frei. Sagen, auf die Frage will ich nicht antworten.
Nein, doch. Ich werde darauf antworten. In erster Linie wünsche ich mir natürlich, dass du und Bettina und die Menschen, die mir ganz, ganz nahe stehen, gesund bleiben. Ich glaube, das wünscht man sich jedes Jahr aufs Neue. Wir hatten die letzten paar Jahre gerade mit dir ein paar Vorfälle, die natürlich ein bisschen beunruhigend waren, wo man sich aber natürlich auch als Tochter irgendwann mit auseinandersetzen muss. Der Vater fällt halt dann mal vom Pferd, während er Karl May spielt und bricht sich einen Wirbel an und das halbe Gesicht. Oder er wird von einem Fahrradfahrer überfahren.
Hör auf mit dem Roller. Du hast den Roller beschuldigt. Ich durfte heute den Roller nicht nehmen, verdammt nochmal. Das war nicht die Schuld von dem Roller. Ich bin mit meinem Roller zu Türken gefahren und habe da, was weiß ich, Wasser gekauft. Und als ich bei Grün über die Straße ging, langsam übrigens, fuhr mir ein Radfahrer rein. Ja, der hat mich umgeworfen, der selbst schleuderte über die Straße und ich hatte eine gebrochene Kniescheibe. Ja. Deswegen kannst du mir den Roller nicht verbieten.
Also nein, habe ich doch gar nicht gesagt.
Doch, hast du gesagt.
Ich habe jetzt gerade das Wort Roller gar nicht in den Mund genommen.
Aber ich habe es in den Mund genommen, weil es typisch ist. Also, ja. Wenn man sagt, du kannst mich nicht schützen.
Ja, das ist, glaube ich, eine der Sachen, da wünschte ich mir gerne, ich könnte euch beschützen.
Richtig.
Das hatte ich immer schon, dieses Bedürfnis, oder dass ich mir auch sehr Sorgen um euch beiden mache, obwohl ihr natürlich starke Menschen seid und ihr habt schon immerhin bis vor 23 Jahren kamt ihr auch ohne mich klar.
Aber ich bin sehr froh, dass du jetzt da bist. Also so ist es nicht. Mein Leben hat sich schon grundsätzlich sehr verändert. Also ich glaube, wenn man ein Kind kriegt, das ist eine neue anthropologische Dimension. Ja, ja. Da bist du halt.
Was würdest du sagen, hat sich am meisten verändert, dass als du Kinder
Leben.
Bekommen hast?
Ja, das Gefühl von unbedingter Liebe.
Ja.
Das Gefühl von unbedingter Verantwortung und das Gefühl von unbedingtem Vertrauen.
Ja.
Das ist, wenn du, also was weiß ich, 40 Jahre lang durch die ganzen Beziehungshöllen durchgegangen bist und mit den ganzen anderen Problemen, die man hat, und dann plötzlich ist da ein Mensch, wo du, das ist wie ein Kompass, du weißt ganz genau, was jetzt deine Aufgabe ist.
Intuitive Liebe.
Na, das ist eben, ist was Neues, ist was vollkommen Neues.
Meinst du, die Gehirnstrukturen verändern sich?
Ich bin sicher, dass sich die verändern.
Ja, wenn man ein Kind bekommt, ja.
Ja, und das war für mich, ja, schon, ich habe ja eine andere Tochter auch, das war wie eine neue Form der Geburt für mich.
Ja, du hast dich immer sehr in die Rolle der Mutter auch reingefühlt, weil du ein Feminist und ein sehr empathischer Mensch bist. Eigentlich war es so, als hättest du uns geboren auch.
Ja, es stimmt, das ist auch, hat mir auch teilweise das Genick gebrochen, ja, aber das ist eine andere Sache.
Andere Themen. Ja, aber das ist natürlich mein erster Wunsch, dass es euch gut geht. Wenn ich jetzt auf einen egoistischen Wunsch eingehen könnte, dann würde ich dir auch gleich die Gegenfrage stellen. Egoistisch für mich mein Wunsch ist, dass ich es noch mehr schaffe, Tag für Tag ein besserer Mensch zu werden, der noch mehr nach meinen Werten irgendwie lebt, auch tatsächlich, sie nicht nur im Kopf hat, sondern auch einfach wirklich lebt, meine unterschiedlichen Ansätze und Werte fürs Leben, und dass ich einfach wirklich im Reinen mit mir selbst sein kann irgendwann. Aber ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich meine, manche Gurus, die das seit 40 Jahren versuchen, haben es immer noch nicht hundertprozentig hinbekommen.
Ja, die richtigen Gurus, die müssen eben 64.000 Leidenschaften auslöschen.
Ja.
Das ist eine ganz schöne Arbeit.
Das versuche ich nämlich auch.
Das ist ja süß. Immer noch ein besserer Mensch werden. Du bist schon, wollen wir sagen, ein ziemlich guter Mensch.
Also. Ja, gut, okay, aber man kann immer, sagen wir mal so, man kann sich immer selber bessern, und ich weiß auch, dass es Baby Steps brauchen wird, und da sollte man sich auch nicht so einen krassen Druck machen, glaube ich. Ich glaube, heutzutage haben viele Leute das Problem, dass wir in dieser Schwarz-Weiß-Gesellschaft leben. Entweder du bist vegan oder dir ist Umwelt scheißegal. So. Oder zum Beispiel, entweder du bist, keine Ahnung, linksradikal oder du bist rechtsradikal. Also das
man
ist halt alles
in eine Schublade gesteckt.
Ja, und das,
vor allem hier in Deutschland. Ja.
Finde ich halt auch für die Weiterentwicklung gerade der jüngeren Generation sehr problematisch, weil man natürlich immer irgendwie gedrängt wird, sich für irgendeine Seite zu entscheiden, wobei man auch einfach sagen kann, es gibt auch Kapitalisten, die sich extrem für Umweltschutz einsetzen. Es gibt auch, keine Ahnung.
Kommunisten, die gute Sachen machen.
Zum Beispiel so. Es gibt von allem ein bisschen, und ich glaube, ich möchte einfach nur in dieser ganzen Gesellschaft irgendwo mich selber finden und meine Seele in der Hinsicht irgendwo Einfluss auf mein Leben haben lassen, das weniger egozentrisch getrieben ist als mehr vom Herzen aus.
Du solltest eine Selbsthilfegruppe einrichten. Du solltest den Leuten, du kannst so viel geben, indem du über dich selbst sprichst. Aber ich möchte trotzdem noch eine konkretere Antwort.
Nee, das war jetzt meine Antwort. Das war meine Wischiwaschi-Antwort. Was wünschst du dir? Du bist dran. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ich wünsche mir dass es weiter so geht, dass gerade die neue Generation wieder aktiv wird.
Ja.
Das ist eine große Hoffnung für mich. Sei es Greta Thunberg, sei es, was weiß ich, die Greenpeace-Leute.
Hast du von den zwei Mädels, die 16 sind, auf Bali gehört, die es jetzt nach Jahren durchgesetzt haben, dass in Bali kein neues Plastik mehr produziert, also keine Plastiktüten mehr produziert werden?
Oder die iranischen Frauen, die es schaffen, was weiß ich, die Verschleierung zurückzusetzen. Oder die Hoffnung liegt bei mir, bei den Frauen. Es ist mein Wunsch, dass die Frauen mehr Macht bekommen, weil die Frauen mit Macht besser umgehen können als die Männer.
Ja, das ist auch eins der Themen, das würde ich auch super gerne mit dir ansprechen. Ich finde generell, die Überlegungen, da haben wir auch letztens mit einem befreundeten Kulturwissenschaftsstudierenden drüber gesprochen. Das Thema Feminismus hat sich natürlich über die letzten 50 Jahre extrem polarisiert in der Gesellschaft, aber natürlich auch irgendwo eingebracht. Wie wäre die Welt, wenn Frauen immer schon dieselben Machtverhältnisse wie Männer gehabt hätten? Und warum ist es jetzt so, wie es ist? Warum sind die 40 reichsten Frauen der Welt nur Erbinnen oder Frauen von? Das sind auch sehr spannende Themen, auf die wir noch zurückkommen werden.
Also das wäre mein Wunsch.
Das wäre dein Wunsch.
Das ist so weit.
Mehr Macht an die Frauen.
Macht mir Hoffnung.
Und an
mehr Macht den Frauen. Mein Wunsch.
Ja, finde ich sehr gut.
Und der zweite Wunsch ist halt...
Was ist denn dein Wunsch für unseren Podcast? Das wäre vielleicht ein ganz schönes abschließendes Statement.
Mein Wunsch für den Podcast ist, dass wir selbst Spaß dran haben und was über uns lernen können.
Ja, das finde ich auch schön. Mein Wunsch ist es, so vielen Leuten wie möglich das Thema auch... Nicht nur Patchwork, die ganzen Themen, über die wir sprechen natürlich, aber auch, was bedeutet uns für uns das Thema Patchwork-Familie oder was ist Familie generell?
Oder Generationendialog.
Generationendialog, sowas ist mir wichtig, einfach den Leuten weiterzugeben und die Leute zu erreichen mit einer Mischung aus, ja, einfach eine Infotainment-Mischung aus Spaß und Entertainment und Liebe und gute Energie und sowas alles. Liebst du, wenn ich preache? Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Ich bin nicht unbedingt begeistert, aber ich finde es anrührend.
Ja, preaching is never so good, that's true.
Ich finde dich am besten, wenn du selbst dich über deine eigene Arbeit lustig machst.
Das haben wir auch gemeinsam, muss man auch immer sagen. Ja, wir nehmen uns, glaube ich, unglaublich unernst. Ja. Selber. Ja. Das finde ich sehr gut.
Wir können uns über uns selbst ganz gut schlapp lachen.
Ja. Was wir hier schon für Stories rausgehauen haben, wo wir selber der Akteur der Peinlichkeit waren.
Aber wir haben auch viele Leute mit reingezogen und haben auch vielen Leuten geholfen dabei. Also hier kam es zu kathartischen Situationen.
Erinnerst du dich
aber, als Lenny seine Trennung hatte? Das war, glaube ich, vor 5 Jahren.
Seine erste Trennung.
Da waren hier, glaube ich, 10 Leute, die alle mit ihm Therapie gemacht haben. Das war super, da haben wir gelacht.
Ach, es war eine wundervolle Zeit der sehr engen Kommunikation und generationsübergreifend. Ja. Die Gruppe an Jugendlichen, wo du sozusagen als dein Lebenstraum agieren konntest. Du warst...
Ein Familienonkel.
Familienonkel, ganz genau. Ach ja, sehr schön. Also jetzt haben wir echt fast eine Stunde geredet.
Super.
Ich wusste auch, dass es echt im Flow ist und dass wir das sehr, sehr gut hier alles sehr verwirrend, aber schön unter einen Hut bringen. Ich würde mir an dieser Stelle oder eine Nachricht an euch, sage ich jetzt mal, die Hörer. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es werden, wie gesagt, sehr spannende Themen noch kommen. Und
ihr könnt auch selbst Themen vorschlagen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Mhm. Ich fände es sehr, sehr toll, wenn ihr uns auf Instagram findet. Ich, Elena Carrière, und Mathieu heißt Mathieu Carrière Official. Der normale Name war schon vergeben, wie so oft auf Instagram. Und wenn ihr uns per Privatnachricht sowohl Feedback, das würde ich natürlich sehr, sehr begrüßen, weil das ist unser erstes Mal. Und bei jedem ersten Mal braucht man Feedback, um sich dann selber weiterzuentwickeln.
Durch Fehler wird man klug.
Durch Fehler lernt man, ganz genau. Und ja, bitte gebt uns Feedback und wir sind sehr, sehr offen. Also wir würden uns auch wünschen, dass ihr uns Themenanregungen gibt. Also wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, bitte immer her damit. Wir werden versuchen, so viel wie möglich einzubringen.
Ich hätte auch Lust, dass wir mal Leute einladen.
Irgendwann werden wir das auf jeden Fall auch machen. Dann würden wir
Harari haben wir ja schon geplant.
Harari, genau. Harari ist vielleicht unser Endgame. Das wäre der Ritterschlag der
Podcaster.
Oder
Greta Thunberg.
Oder Greta. Oh Gott, ja. Die Süße. Die würde ich gerne nicht mal auf einen Porridge einladen und auf einen veganen Smoothie. Ja, sehr, sehr schön.
Die hat ihre Eltern dazu gebracht, kein Flugzeug mehr zu besteigen.
Ja, das
muss ich mir vorstellen. Mit 15, glaube ich.
Ja.
Was die für eine Power hat.
13 schon, glaube ich, damals.
Ja.
Naja. Themen über Themen. Wir sprudeln nur so von Ideen und von Rededrang. Wir werden versuchen, das alles schön für den Podcast auch die Energie aufzuheben. Und ja, damit, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und
ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal bei Zunge im Ohr.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.